It was easier. Presentación y cualquier otro tema. Inglés, la cultura, la familia, la familia, los
Eine kleine Bedingung scheint damit
verbunden zu sein, nämlich dass wir das Wort Ökologie aus unserem Namen streichen werden müssen, damit die Nähe zur, die existierende Nähe zur Volkskunde, sprich die europäische Ökologie, nicht als allzu große Überschneidung der beiden Fächer missverstanden wird. Unter dieser Voraussetzung werde ich persönlich viel abgewinnen kann, weil unser Fach sowieso Sozial- und Kulturanthropologie überall so aus dem deutschsprachigen Raum heißt. Unter dieser kleinen Voraussetzung wird es also so sein, dass wir höchstwahrscheinlich nicht wie bisher vorgeschlagen seitens des Referats der neuen Fakultät historische und geschichtswissenschaftliche Disziplinen zugeordnet werden, bleiben werden, sondern wie es eher bisher der Fall war, den stärker sozialwissenschaftlich ausgerichteten Fächern dann zugeordnet sein werden. Dies die neuesten Entwicklungen in Bezug auf ongoing und current events, die zwar nicht wahnsinnig rosig sind, aber auch nicht so schlecht, wie manche befürchtet haben. Damit komme ich zum Vorlesungsstoff des heutigen Tages, in dem wir uns endlich, worauf Sie alle schon ungeduldig gewartet und nach Sie förmlich gelächzt haben, mit Marcel Moss befassen können, dem bekannten Neffen von Jenny Türkei. Auf der oberen Folie sind die wichtigsten Werke von Moss genannt. 1850 bis 1950 hat er gelebt, im Wesentlichen Zeit seines Lebens in Frankreich verbracht. Marcel Moss ist wie Türkei selber nie ein bedeutender Weltforscher gewesen. Das wurde erst sein berühmtester Schüler in gewissem Maße, nämlich Ludwig Roos, ein Weltforscher, nämlich, aber auch dieser war unter uns gesagt ein besonders guter Weltforscher, sehr stark in der Quantentheorie, sodass sie insgesamt über drei Generationen in der frankophonen Anthropologie von Jürgen über Moss bis zu den ersten Nachfolgergeneration nach Moss eigentlich eine sehr starke Schwäche im empirischen Bereich wahrnehmen, die andererseits mit einer grundlegenden Brillanz im theoretischen Bereich kontrastierte. Viele, die Weltforschung und konkrete lebendige Menschen schätzen, und in dieser Gruppe sehe ich mich grundsätzlich selbst, haben daher sehr lange große Vorbehalte gehabt, sich überhaupt mit der angeborenen Anthropologie auseinanderzusetzen. Noch dazu kommt, dass ja in Deutschland und im englischsprachigen Raum weit verbreitete, wie gesagt, weit verbreitete Unvermögen, französisch auch nur passiv zu lesen, sodass die frankophone Anthropologie es lange ähnlich schwer hatte wie die deutschsprachige, nämlich von den anderen nicht wirklich wahrgenommen zu werden, außersprachlichen, aber auch aus Gründen dieses, sagen wir mal, theoretischen Bias, also dieser Schlagseite von nicht besonders gut ausgebildeter empirischer und Feldforschungspraxis. Soweit so richtig. Dennoch gilt es zu beachten, dass wir allein schon bei unserer Diskussion der kritischen Anthropologie, der Social Anthropology, mit ihren weiten Ausläufern in die südafrikanische Anthropologie heute, in die australische, die neuseeländische, auch in die kanadische Anthropologie heute, in die indische Anthropologie heute, dass wir also gerade bei der Diskussion der wichtigen kritischen Anthropologie gesehen haben, wie intensiv in Wahrheit ihre Wechselwirkung mit der frankophonen Anthropologie war. Von Anfang weg über Durkheim und seinen profunden Einfluss auf Bradley Brown bis hin zur letzten Generation vor der gegenwärtigen, nämlich bis hin zu Leach, Mary Douglas
und ich ein von denen ja zwei noch leben, nämlich Niklas und Neuetage. Reicht also diese immer wiederkehrende intensive Auseinandersetzung mit der frankophonen Anthropologie, sodass man schon sieht, die Ausstrahlungskraft ist da. Sie ist nur immer wieder gefiltert durch wichtige Mittelsmänner in den anderen Sprachräumen, die sich die Arbeit anschauen. Die fast sowas innerhalb unseres Vaters darstellen, wie das außerhalb unseres Vaters bei der Analyse von interkulturellen Beziehungen ja auch wahrnehmen. Dass er nämlich auch diese Broker und Mittelsmänner braucht, die zum Beispiel als technologische Experten im Spital oder in der Vorstadtsiedlung türkisch und deutsch können und eine ethnologische Ausbildung haben und versuchen, die Menschen miteinander zum Reden zu bringen. Ganz eine ähnliche Rolle spielt innerhalb der Ethnologie etwa der Edmund Lynch, wenn er sich eben bemüht, das Wichtigste, was an Anregungen aus der einen Kultur, nämlich der frankophonen Traditionsinhalt der Anthropologie, heraus strahlt, zusammenzufassen, zu bündeln und für die kritische Tradition etwa nutzbar zu machen. So gesehen hatte die frankophone Anthropologie es also zwar schwer, aber dann doch auch wieder gut im Vergleich zur deutschsprachigen, nämlich dass sich Broker und Mittelsleute fanden, die das Wichtigste aufgegriffen und weitergegeben haben in der angefangenen Mehrheitskultur der Anthropologie. Während die deutschsprachige Ethnologie eigentlich solche Broker auf der anderen Seite nicht sehr oft fand. Die eine große Ausnahme ist Franz Boas, der in der US-Anthropologie sich wirklich bemüht hat, das Wichtigste, the best of German Anthropology in this time weiterzugeben. In der britischen Tradition habe ich schon darauf hingewiesen, dass es auch da immer wieder wichtige Einzelkämpfer kam mit deutschsprachigem Hintergrund, von Malinowski selber und mit Einschränkungen Krakau. Das ist wieder etwas zu laut, wenn ich das kurz und völlig schüchtern anmerken darf. War zu schüchtern, Sie haben es nicht gemerkt. Ist mir etwas zu laut. Sie meine ich. Ja, bitte. Ganz zurückhaltend. Wo war ich? Bei Boas? Wo sonst? Und das zieht sich in der britischen Malinowski von Malinowski dann wie erwähnt über Personen vom Schlage eines Wilhelmler oder eines Ganz gerne dann schon rein in die britische Tradition. Aber was die von Boas unterscheidet, ist, dass sie sich sehr stark, sagen wir mal so, anpassen, assimilieren, würde man sagen, versuchen, die besseren Briten zu werden und nicht Broker sind. Nicht Grenzgänger zwischen beiden Kulturen, der deutschsprachigen Ethnologie und der britischen Tradition, sondern dass sie statt einem solchen Grenzgängertum, wie es etwa Nietzsche gelebt hat, zwischen der frankophonen und der britischen, dass diese deutschsprachigen in der britischen Anthropologie auf den Grenzgängertum weitestgehend verzichten und sich doch sehr stark bemühen, wenn sie so wollen, wesentlich als erwartet zu werden, also die beste britische Tradition, besten britischen Standards zu erreichen und zu übertreffen. Marcel Moss also vor diesem Hintergrund. Essai sur le Don, sein berühmtestes Werk, das wirklich jeder Ethnologe und jede Ethnologin kennen sollte und wenigstens einmal ein bisschen genauer durchgesehen haben sollte, wenn schon nicht gelesen sollte. Ein dieser Dank, würde ich sagen, auch heute in unserem Fach, ist nichts und heißt nichts, wenn der das nicht von vorn bis hinten gelesen und verstanden hat. Bei der Diplomandin würde ich nicht unbedingt so streng sein, aber ich würde doch sagen, zur Prüfung sollten Sie ausführlich mal die Nennen gesehen haben, eventuell das eine oder andere Essay im Kursar darüber geschrieben haben, ein bisschen, worum es da geht, aus eigener Lektüre von Teilen, und aus der Und wenn ich Sie bei Ihrer Diplomprüfung dann fragen sollte, falls Sie sich dazu entschließen, bei mir Diplomprüfung zu machen, das ist immer noch die Hälfte aller Diplomprüfungen am Institut. Wundert auch mich, aber so. Ja, ich finde die anderen auch das Arbeit, aber ich habe das mit dem Wort von Schmiedel und Schmied zusammenzuhängen. Dann haben Sie mir auch wieder Diplomprüfung passiert. Das ist schon ein Klassiker von der Art des Majowski, von der Art des Hürkern, von der Art des Oberts. Im Essay sur le Don geht es im Prinzip um dieselbe Frage, die Onkel Emil beschäftigt hat, nämlich um die Frage, was hält eine Gesellschaft im Innersten zusammen. Onkel Emil hatte darauf hingewiesen, dass seiner Meinung nach in nicht-industriellen Gesellschaften es primär die Religion ist, die als gemeinsame kollektive Glaubensvorstellungen, kollektive Repräsentationen eine nicht-industrialisierte Gesellschaft zusammenhält. Und darüber dann die mechanische Arbeitsteilung, nämlich das Zusammenführen der Gesellschaft als ein gemeinsames funktioniert. Marcel Mauss sagt, ja, okay, ich finde auch, dass die ganze Frage der Vorstellungen entscheidend ist. Und da beginnt sich die frankophone Anthropologie, eben wie schon am Ende einer letzten Stunde angedeutet, doch deutlich abzuheben von der britischen Tradition, weil dort nicht nur seine Vorstellungen, als die sozialen Beziehungen im Vordergrund der Analyse stehen. Aber das reicht mir nicht, denkt sich Mauss sozusagen. Es geht mir darum, welche Art von Vorstellungen ist es, die den Zusammenhalt in einer Gesellschaft konstituiert. Wenn sich alle Mitglieder einer Gesellschaft ein wenig grobschlächtig und wienerisch ausgedrückt das Denken, was sich Thomas Hobbes in seinem bekannten Werk der Spätaufklärung gedacht hat, im Leviathan, nämlich der Mensch ist eine Sau, dann wird das den Zusammenhalt der Gesellschaft nicht besonders förderlich sein. Ja, weil man tatsächlich, wie Thomas Hobbes meinte, die Menschen im Grunde genommen egoistische Ellbogenviecher sind, die, wenn es nur irgendwie geht, übereinander herfallen. Das war das Konzept von britischen Denker der Spätaufklärung, Thomas Hobbes. Der Franzose Marcel Mauss ist aber kein Nachfolger von Hobbes, sondern von Jean-Jacques Rousseau. Und der hat als intellektueller Gegenspieler von Hobbes gemeint, nein, der Mensch ist leider Aristoteles ein Zoon Politikon, ein politisches Gemeinwesen orientiertes Wesen. Und der Hobbesche Gedanke von Bellum Omnia Contra Omnes, vom Krieg eines jeden gegen den anderen, Bellum Omnia Contra Omnes, dieser Hobbesche Gedanke, den ich aus dem Lateinischen ins Vulgärwienerische übersetzt habe, so will ich das aber nicht in der Prüfung zurückbekommen, sondern Sie haben das Privileg, auf Lateinart antworten zu dürfen. Dieser Gedanke ist irreführend. Der Mensch ist keine Sau, es ginge nicht in der Weltgeschichte um den Krieg eines jeden gegen den anderen, es ginge nicht in der Weltgeschichte, wie Hobbes in seinem Leviathan erzeugte erfrischende Déjà-vu-Erlebnisse bei Ihnen, indem ich das alles vierfach wiederhole, um den Bellum Omnia Contra Omnes, sondern es ginge im Prinzip um ein besseres Verständnis dessen, was Jean-Jacques Rousseau Gegenspieler von Lukas Klaus. Drittes Mal. Als Gegenspieler von Thomas Hobbes den Kontrasozial, den sozialen Vertrag nannte, nämlich, dass die Menschen als Zoon Politikon, wie Aristoteles, der bekannte griechische Philosoph, sagte, Mozart, der bekannte Komponist, also, ja, ich war deutlich genug, sondern es ging ja darum, zu zeigen, dass der Mensch als Zoon Politikon im Prinzip danach strebe, mit anderen Menschen gut zusammenzuleben und dazu auch Vereinbarungen zu wollen und zu schließen. Die Idee über derartige Vereinbarungen bestünde darin, ein Geschenkaustausch zwischen Menschen und Menschengruppen orientiert zu sein. Das ist die Grundidee bei Moss in jenem langen Aufsatz von 1923-24, der Deutsch unter dem Titel Die Gabe bekannt geworden ist. Und der natürlich auch, wir werden hochaktuell, Phänomene in der Industriegesellschaft, die nicht dem kapitalistischen Marktprinzip untergeordnet sind, die das Geschenk kennen. De facto geht Nassimos aus von dem, was bedeutende Vorläufer und Zeitgenossen bereits erarbeitet haben. Richard Thurnwald in Ozeanien. Sogar in gewisser Weise als Erster in der deutschen, aber auch in der internationalen Antwort. Aber wie wir in dieser Vorlesung schon gehört haben, die bekannteren und wichtigeren Forscher, Oas, einerseits von Malinowski, andererseits haben das Wesentliche am nicht-kapitalistischen zeremonialen Prestigetausch so herausgearbeitet, dass man sagen kann, aus dem bisherigen Stand der wichtigsten ethnografischen Forschungen, Thurnwald um die Jahrhundertwende, Malinowski 1914 bis 17, Boas 1885 das erste Mal, aber dann 1904 bis 1907, Kredit und Haider, die wir alle schon gut kennen, besonders deutlich, haben gezeigt, dass es eine elementare Einstellung menschlicher Gesellschaften ist, sich miteinander durch Geschenkaustausch und Gütergaben, die nicht verkauft werden, ob da die Vorstellung von einem Geist, der in der Gabe drinnen steckt, wie es Moss an manchen Stellen in seinem Aufsatz anspricht, entscheidend ist oder nicht, ob eine solche Vorstellung vorhanden ist oder nicht, das ist nicht entscheidend. Die Vorstellung von einem Geist, von irgendeiner spirituellen Qualität innerhalb der Gabe. Das kann bei manchen Gesellschaften vorhanden sein, das muss nicht überall vorhanden sein. Dass aber in allen Gesellschaften es so etwas wie die Orientierung auf den Geschenkaustausch zwischen nahen und nicht so nahen Menschen gibt, lange bevor es so etwas wie den Markt überhaupt gibt, das ist eine wichtige theoretische Zusammenfassung, die wir bei Nassimos finden und die uns selber veranlasst, sehr deutlich zu unterscheiden zwischen Gaben einerseits und Waren andererseits. Ein Gut, ob es eine Dienstleistung oder ein Gegenstand ist, kann also und ist sehr oft in unserer heutigen Gesellschaft zu beschaffen. Das kann also sehr oft zunächst Ware sein, wenn wir in der Hinterstraße suchen, was wir unserer Mutter, unserem Vater oder unseren Geschwistern als Einkaufsgeschenk, als Geschenk schenken wollen, dann ist es zunächst so, dass wir es als Ware erwerben, weil es dort für den anonymen Verkauf am Markt Preis geboten wird. Sobald wir es erworben haben, ist es etwas anderes. Dann haben wir
zwei Optionen offen. Es ist entweder selbst zu konsumieren, weil es uns so gut gefällt, dass wir es doch nicht herschenken wollen. Diese etwas popsche Variante soll vorkommen. In der besten Familie. Oder aber, es wird nicht von uns konsumiert, sondern wir geben es weiter, ohne Preis, ohne Market Exchange, ohne Geld. Dann ist es eben ein Geschenk. So dass ein und dasselbe Produkt heutzutage in der Regel einen Funktionswandel im Verlauf der Zirkulation durchläuft. Einmal Ware, einmal Nichtware, einmal Produktionsgegenstand, dann Konsumptionsgegenstand am Anfang und Ende des Prozesses. Wichtig ist aber daran schon zu sehen, dass Produkte wie auch Dienstleistungen nicht immer und überall dazu verdammt sind, Warencharakter anzunehmen. Das ist eine Grundeinsicht, die uns Marcel Moss hier auf einer verdichteten Ebene liefert, die auch ein bisschen hilft gegenüber der modernen Industriewelt und ihrer gravierten Profitorientierung. Weil sie zeigt, dass es nicht dem Wesen des Menschen etwa entspricht, immer und überall alles zu Geld zu machen, sondern dass das bestimmte Verhältnisse sind, die nicht immer so bestanden haben und sich daher auch früher oder später höchstwahrscheinlich ändern wird. Ein genialer Armchair Anthropologist also, in seinem Essay für Rhythmus, aber nicht nur in dieser Hinsicht, ist Marcel Moss. Er ist es auch in seiner Esquisse in Theorie General der Magie, seiner Versuch einer allgemeinen Theorie von der Magie, insofern er hier mit einem Denkfehler bei Durkheim bricht. Durkheim hatte noch bei seinen kollektiven Repräsentationen allzu sehr egozentrische Vorstellungen insofern und in dieser beschränkten Hinsicht gehabt, als er die mit europäischen Ideen von einer Kirche verband. Also kollektive Repräsentationen sind so etwas wie das, was eine Glaubensgemeinschaft als die Männer im Kopf hat. Und alles andere, das eher instrumentell und praktisch eingesetzt wird, um das nicht Sichtbare zu manipulieren, das ist Aberglauben. Und daher nicht so ganz koscher, würde man wiederum auf innerlich sagen, und nicht ganz dasselbe wie Religion und gemeinsame Glaubensvorstellungen. Damit spricht Dürkheim, indem er sagt, Magie ist nicht von Religion zu trennen. Magie ist ein Phänomen, das es im Übrigen in allen Gesellschaften gibt, wenn im Christentum bei bestimmten Ritualen am Altar etwa Blut und Wein in irgendeine Umwandlungsbeziehung gesetzt werden, dann ist es im Prinzip ebenso ein magischer Akt, wie die Sicht, dass Brot und das Fleisch Christi etwas miteinander zu tun haben könnten. Magie ist also nicht etwas, das wir nur bei nicht verschrifteten Religionen finden, sondern dass wir auch in allen Schriftreligionen sehen können. Das soll man nicht so abtun. Magie ist abergläubisch, ist gleich einfache, ist gleich nicht verschriftete Religionen und daher irgendwie was Minderwertiges. Sondern Magie ist ein Element des religiösen Denkens, das in allen Religionen, im Übrigen, das nicht nur im Christentum deutlich zu machen, natürlich auch im Islam, wenn Sie etwa den Koran sich der Mühe machen würden, zu lesen, was sich auszahlt, glauben Sie mir, dann sehen Sie dort eben das Phänomen etwa des sogenannten Djinn angesprochen, eine Figur, die Sie auch aus Saladin und
die Unterlagen für den Förderbund übrigens auch mit mehreren tausend Männern. Aber bei allerdings ist eben dieser Geist aus der Flasche. Und dann sehe ich logisch aus dem Griechischen vom Wort, was wir heute Genie nennen, Genius. Und dieser Genie im Arabischen ist etwas, an das man als frommer Moslem in der einen oder anderen Weise zu glauben hat. Man muss nicht daran glauben, dass das, wie es manche Moslems sehen, Dämonen sind. Man kann, wie es andere Moslems tun, daran glauben, dass das die unsichtbaren Kräfte hinter der sichtbaren Welt sind, die etwa in westlichen Denken übertragen werden als psychische Ausstrahlung oder als unglückliche Vorzeichen oder als Kräfte des Unbewussten. All das kann man im Namen des Islam natürlich auch denken, aber im Zusammenhang mit dem Wort Djinn. Und mit dem Djinn kann man, wenn man will, kommunizieren. Man kann auch zu Meistern der Djinn gehen und sie bitten, dass der schwarze Djinn, der die schöne Rosalia eingefahren zu sein scheint, weswegen sie mich jetzt nicht liebt, hier wieder ausgetrieben werden möge. Und ich glaube, dass man immer dazu führt, dass die schöne Rosalia nicht annimmt, wenn der schwarze Djinn ausgefahren ist, aber man kann das gut machen. Was ich sagen will, ist, dass man auch im Islam in der einen oder anderen Form nicht nur magische Praktiken akzeptiert, sondern an die Kraft bestimmter, definierter magischer Potenziale glauben soll. Also nochmals, auch das war nur ein Beispiel, um den Gegenpart zu liefern zum Christentum mit den kurz angedeuteten Rotwein und Blut und Rot- und Fleischoperationen, nicht an den hohen Religionen. Das die zweite verdienstvolle Einsicht von Massimos, auch in den hohen Religionen, wir können versprochen, auch in den hohen Religionen spielen magische Vorstellungen eine gewisse Rolle. Immer geht es bei Magie also um etwas, das mit den generellen Glaubensvorstellungen zusammenhängt und nicht von ihnen abgetrennt ist. Und immer sind die magischen Vorstellungen aber so beschaffen, dass sie jeden Bereich markieren, in dem die Menschen praktisch und unmittelbar versuchen können, einzuwirken. Da war vorhin eine Frage, die ich jetzt irgendwie ordentlich will, wann das nicht sein? Tatsächlich, danke. Ja, da waren noch zwei andere, die sind nicht erhöht haben. Bitte.
Ich habe gesagt, dass der religiöse Glaube der Kirche entspricht.
Ja.
Was ist das Zweite?
Insofern kollektiver Glaube in etwa das repräsentiert, woran alle Angehörigen einer Glaubensgemeinschaft, der Angehörigen einer Kirche glauben.
Was bedeutet denn das Wort Kollektiv? Das steht schon, das ist ja klar, wenn es kollektiv ist, das sind alle Glauben.
Ja, nur gibt es auch innerhalb einer Kirche sehr unterschiedliche Auffassungen. So, deswegen habe ich gesagt, das ist dieses Minimum an gemeinsamen Vorstellungen, das zum Beispiel auch, sagen wir mal, eher orthodoxe und eher liberale Kräfte in der katholischen Kirche Tirols trotzdem gemeinsam haben.
Hat es eigentlich das Kopftuch für die Frau auch was mit Magie zu tun? Wenn Sie sagen, ohne Kopftuch wird die Frau beschmutzt, wenn sie rausgeht oder.
Dass es
nicht mehr
voll
stehen oder
so die Sachen. Ja, sagen wir so, Grundvorstellung der im Islam
eigentlich.
Islam. Ich denke, auch anderswo.
Nein, ich
meine. Zum Beispiel Bundeswehr, aber im Islam. Und von der Grundeinstellung her hat es eigentlich nichts mit Magie zu tun, aber es kann so sein. Es kann sich in der Volksfrömmigkeit vergehen.
darauf geht, das besonders Sakrosankte zu schützen und mit Tabuvorstellungen zu gehen. So gesehen ist die Kaaba in Mekka mit Schleiern und Hangen aus demselben Grund. So gesehen sind auch fast alle orthodoxen Kirchen im Christentum aus demselben Zeitraum heraus so organisiert, dass der heiligste Teil der orthodoxen Kirche mit einem Vorhang versehen ist, damit nicht jeder gläubige Zutritt hat. Und aus dieser Vorstellung heraus entwickelt sich zunächst im Koran die Idee, dass zumindest die besonders Frommen einen Teil des Kopfes, das ist nicht genau gesagt, welcher Teil des Kopfes, verbunden soll. Ja. Das kann dann in ganz verschiedene Richtungen sich mit zusätzlichen Vorstellungen verbinden und tut es auch in der gelebten Praxis. Nicht? Die einen verbinden das vielleicht wirklich und das habe ich auch selber so vermittelt bekommen von Frauen im Jemen, damit, dass, wenn man nicht aufpasst, die Djinn und die Ohren entnehmen können. Weil es ja so ist, dass die Vorstellung von den Djinns sich ja auch mit Körperöffnungen verbindet und daher viele Moslems auch manchmal Angst haben vor Injektionen, weil durch die Hautöffnung das passieren kann. Das sind nicht im Koran sozusagen von der Glauben Doktrin hervorgesehene Vorstellungen, aber sind in der Volkstradition oft so praktiziert. Und daher kann es eben in manchen ländlichen Volkstraditionen so argumentiert werden. Das Kopftuch braucht man auch, um die Ohren zu schützen, davor das. Insofern kann aber muss nicht. So, jetzt will ich aber weiter. Nein, ich darf nicht. Analysiert das nicht im Detail. Wer das im Detail so analysiert, Sie sind zu Recht einfordern, sind Mary Douglas und Edmund Leach auf der Grundlage von Marcel Moss. Edmund Leach geht in seiner Kultur und Kommunikation ganz intensiv auf die christlichen Rituale, und zwar sowohl im Katholizismus wie im anglikanischen Ritus, einmal so verschieden ist vom katholischen. Und kontrastiert seine ökologische Außensicht mit der Innensicht der dogmatischen Experten innerhalb der Kirche. Und dort sieht man auch sehr schön, was sehen die einen, was sehen die anderen. Keins von beiden kann den Anspruch auf alleine Wahrheit erheben, aber es ergibt auch eine interessante Komplementarität. Das ist, also auf Englisch heißt das Culture and Communication, und das gibt es leider nicht mehr im Buchhandel erhältlich, aber trotzdem in Bibliotheken auf Deutsch, Surkamp in den 70er Jahren, Kultur und Kommunikation. Und ist schon auch eine sehr lesenswerte Sache, die ich früher mal auch als Pflichtlehrerin der Vorlesung gesehen hatte. Sie sehen also, die gemeinsamen Vorstellungen sind es und ihre sozialen Konsequenzen, die Massenmord beschäftigen. Von daher schreibt auch einen frühen und ganz wesentlichen Aufsatz noch mit seinem Onkel Emil Durkheim zusammen, 1902, System primitif de la Classification, der, wenn ich mich nicht irre, in deutscher Sprache nicht vorliegt, sondern nur auf Englisch bei Rodney Hilton, 1963 übersetzt. Erhältlich ist, falls Sie natürlich nicht können. In diesem Aufsatz geht es Marcel Moss bereits sehr deutlich darum, zunächst, eben es ist einer der früheren Aufsätze, noch seinen Onkel zu überzeugen, dass es nicht allein darum geht, irgendwie kollektive Repräsentationen alleine anzusprechen, dass das zu wenig ist, sondern in sein ganzes Lebenswerk dann es selbst zum Ausdruck kommen wird, so maße, was es dann in welcher Art die gemeinsamen Vorstellungen sind, wie sie beschaffen sind und worauf sie sich konzentriert. Das sei entscheidend, um Kulturen zu verstehen. Ein wichtiger Gedanke, ein wesentlicher Gedanke. In der wienerischen Volksausdrucksweise wird dieser Gedanke etwa dann angesprochen, wenn ihr nicht-ethnologischer Tischnachbar sagt, die haben eine Mentalität, die ist uns total fremd. Ja? Das ist natürlich nicht ein Gedanke, den wir herzhaft unterstützen oder den wir irgendwie gut finden. Uns geht es darum zu zeigen, dass diese Mentalitäten, wenn Sie so wollen, diese Denkweisen in fremden Kulturen, Modes of Thought, Modalität de la Pensée, dass diese Denkweisen oder Mentalitäten nicht so fremd sind, wie es auf den ersten Blick ausschaut, sondern dass es da zum Teil und oft zum größten Teil um Ideen und Vorstellungen geht, die mit den bei uns vorherrschenden Ideen und Vorstellungen durchaus kongruent sind. Ähnliches Anstreben, zum Teil mit ähnlichen Methoden auch dieses Tun, zum Teil in unterschiedlicher Weise.